Hallo, Herr Butterwegge.
Ja, guten Tag.
Die CDU verkündete auf ihrer Website zur ersten Fassung des Armuts- und Reichtumsberichts: Hurra, dank der Politik der CDU sei in Deutschland die Armut gesunken und die verfügbaren Einkommen angestiegen. Teilen Sie diese euphorische Einschätzung der sozialen Lage hier in Deutschland?
Nein, überhaupt nicht. Das gibt der Bericht auch nicht her. Der spricht durchaus davon, dass die sogenannte Armutsrisikoquote angestiegen ist auf 15,7%. Wenn man das mal vergleicht mit den 90er Jahren, da waren es so um die 11%, sind das 5 Prozentpunkte oder fast die Hälfte mehr als damals. Und da kann man natürlich sich nicht beruhigend zurücklehnen und sagen, natürlich sind die Einkommen gestiegen. Also seit den 90er Jahren für 40% der Menschen sind übrigens die Realeinkommen seitdem nicht gestiegen, sondern eher gesunken. Und das zeigt deutlich, dass die Kluft zwischen Arm und Reich sich geöffnet hat und dass man überhaupt sich nicht selbst als Regierung auf die Schultern klopfen sollte, denn erreicht worden ist eigentlich gar nichts. Was man im Bericht getan hat, ist, man hat die Daten, die der Bericht ja in Hülle und Fülle bietet mit 600 Seiten und Hunderten von Tabellen und Schaubildern, man hat diese Daten so interpretiert, dass man den Eindruck gewinnt, aufgrund der robusten Arbeitsmarktes, wie das da heißt, aufgrund der sinkenden Arbeitslosigkeit, aufgrund des Mindestlohns und anderer Maßnahmen durch die Bundesregierung ergriffen, sei das Problem im Griff. Das ist im Grunde so die Kernaussage des Berichts.
Und hat sich an der Kernaussage des Berichts über die Modifizierung auch was geändert? Oder war die Kernaussage auch schon in der ersten Fassung eigentlich?
Nein, die erste Fassung, es gibt inzwischen ja mehrere und jetzt auch die Endfassung. Die erste war ganz sicherlich insofern am interessantesten, als da bestimmte Probleme angesprochen wurden, die in der Folgezeit aufgrund der Intervention durch das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium herausgefallen oder zumindest zusammengestrichen worden sind. Das betrifft mehrere, wie ich finde, durchaus zentrale Punkte. Einmal den Zusammenhang zwischen einem hohen Einkommen und der Möglichkeit, auch auf die Politik Einfluss zu nehmen. Das stand im ersten Entwurf auch drin, durchaus in sehr, sagen wir mal, ja, moderaten Worten.
Darf ich da mal kurz einhaken? Fällt es dann quasi unter gesellschaftliche Teilhabe?
Ja, das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Im ersten Entwurf stand eben auch, die Armen nehmen immer weniger teil an Wahlen und ziehen sich zurück aus dem politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. Dann gibt es insofern eine Krise der politischen Repräsentation, als natürlich dieses Modell unserer Demokratie vorsieht, dass alle Gesellschaftsschichten sich beteiligen sollen und das auch können in einer Demokratie. Aber wenn die Ärmeren es nicht mehr tun und die Reichen und Wohlhabenden deshalb als Einzige oder natürlich jetzt nicht so absolut gesehen, aber zumindest mehr Einfluss nehmen politisch, dann haben wir es nicht mehr zu tun mit einem solchen politischen Repräsentativsystem, wie es eigentlich vorgesehen ist in unserer Verfassung. Und es gibt auch noch weitere Punkte, die, sagen wir mal, verändert worden sind, wie zum Beispiel die Aussage, dass große soziale Ungleichheit das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand beeinträchtigt. Das ist eigentlich eine Position, die auch internationale Organisationen wie die OECD und der IWF vertreten. Aber auch das war offensichtlich dem Bundeskanzleramt nicht genehm. Und in der zweiten Fassung, die dann im Dezember erschien, hieß es dann nur noch, das sei umstritten, diese Frage in der Forschung. Also es sei empirisch, so heißt es da, nicht belegt.
Jetzt ist es ja aber so, dass auch Frau Nahles selbst den Bericht schon in Ansätzen kritisiert hat. Also da hat man jetzt schon den Eindruck, es könnte jetzt ja passieren, was ja auch eigentlich, sage ich mal, die positive Hoffnung wäre, dass man sich der Realität stellt, nicht versucht zu vertuschen, um die eigene Arbeit der letzten Jahre innerhalb der Regierung schön zu reden, sondern zu sagen, okay, da ist offensichtlich ein Problem, dem nehmen wir uns jetzt an. Jetzt auch gerade nochmal in Richtung Martin Schulz zum Beispiel. Also würden Sie sagen, das ist trotzdem dann eine reine Instrumentalisierung und trotzdem keine ernsthafte, konkrete Angehung des Problems?
Naja, es gibt bei Andrea Nahles natürlich Bemühungen, den Armuts- und Reichtumsbericht, dies ist ja der fünfte, besser zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass nicht der Reichtum nur als Fußnote vorkommt. Sie hat ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben, das jetzt auch 130 Hochvermögende befragt worden sind, dass in dem Bericht auch viel über den Reichtum steht. Das ist erstmal ein Fortschritt gegenüber den ersten vier Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung. Bundesregierung. Aber auch da ist natürlich die Tendenz, ja, dass er verschleiert wird, also der große Reichtum. In ein paar Tagen, nämlich im Mai, wird das reichste Geschwisterpaar unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan Quandt, also die Erben des Quandt-Konzerns, werden 1,074 Milliarden, wohlgemerkt nicht Millionen Euro, an Dividende nur aus ihren BMW-Aktien erhalten. Also nochmal, 1 Milliarde und 74 Millionen nur an Dividende aus BMW-Aktien für ein Jahr. Das ist der wirkliche Reichtum. So, und da macht der Bericht Folgendes. Er setzt eine Definition an, dass jemand einkommensreich ist, wenn er das 2- bis 3-fache des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das sind so knapp 3.500 Euro im Monat netto als Alleinstehender. Und damit wird der Eindruck erweckt, ein Single von Beruf Studienrat sei aufgrund seines Gehalts einkommensreich. Susanne Klatten, die reichste Frau der Republik, die lacht sich natürlich tot, wenn dieser Studienrat für reich erklärt wird. Und man kann natürlich den Reichtum verschleiern und vernebeln, indem man fast alle, die einigermaßen wohlhabend sind, für reich erklärt. Vermögensreich ist nach dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung jemand, der 500.000 Euro Nettovermögen hat. Das heißt, jemand, der in einer deutschen Großstadt eine mittelgroße bis kleine Eigentumswohnung, Neubau, sein Eigen nennt und vielleicht in dieser Wohnung wohnt, der hat sicherlich ein Nettovermögen von über 500.000 Euro. Aber ich würde ihn zum Beispiel nie als reich erklären, sondern ich würde sagen, das ist ein, ja, vielleicht dann sogar bescheidener Wohlstand, wenn er nicht viel mehr hat als das. Und wenn Sie Martin Schulz ansprechen, da sind wir dann bei einem neuen Problem. Der will zwar die Agenda 2010 in ihren Fehlern, die da gemacht worden seien, korrigieren, aber den Kern der Agenda 2010, nämlich Hartz IV, packt er nur an einem einzigen Punkt an, und der hat jetzt zu tun mit dem, was ich gerade sagte. Nämlich, er will das Schonvermögen erhöhen. Das heißt, jemand, der Hartz IV, das Arbeitslosengeld II, bezieht, darf ja nicht mehr bisher als 150 Euro pro Lebensjahr an Vermögen haben, ohne dass das angegriffen werden muss, bevor er dieses Arbeitslosengeld II beziehen kann. So, das will Martin Schulz jetzt verdoppeln auf 300 Euro pro Lebensjahr. Nur das Problem ist, ja, fast alle Hartz-IV-Empfänger haben gar kein Vermögen. Und das heißt, er packt an einem Punkt an, wo wieder die eher Privilegierten unter den Unterprivilegierten besser gestellt werden, indem das Schonvermögen verdoppelt wird. Aber er packt nicht das eigentliche Problem an, dass immer mehr Menschen durch Hartz-IV in Armut gefallen sind.
Aber wie kann man dem denn beikommen? Also müssen Definitionen geändert werden oder beziehungsweise Bereiche geändert werden? Muss man sich stärker auf die Reichen fokussieren? Muss man die Schere, das Auseinandergehen stärker in den Blick nehmen? Was ist denn ein konstruktiver Lösungsvorschlag?
Ja, das ist sicher nötig, aber dabei darf es nicht bleiben, sondern es fehlt ja nicht an Daten, sondern es fehlt an Taten. Das heißt, es müsste eben auch versucht werden, entsprechend aktiv zu werden und etwas gegen diese sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich zu tun. Und dazu müsste man auf der einen Seite die Armen besser stellen, also etwa durch einen höheren Mindestlohn, durch die Beseitigung der Ausnahmen, besonders schwache Gruppen wie Langzeitarbeitslose, Jugendliche ohne Berufsabschluss, Kurzzeitpraktikanten, Zeitungszustellerinnen und Zeitungszusteller bekommen ja den Mindestlohn gar nicht. Das müsste man ändern. Man müsste natürlich auch dafür sorgen, dass Mini- und Midi-Jobs sozialversicherungspflichtig werden, dass die Leiharbeit entweder verboten oder stärker reguliert wird. Man müsste also die Deregulierung des Arbeitsmarktes verändern und umkehren in eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes. Das wäre ganz, ganz wichtig. Man müsste natürlich auch die Transferleistung erhöhen, wenn man nicht Hartz IV abschafft und die Arbeitslosenhilfe, die alte, wieder einführt, um Menschen auch nach einem langen Erwerbsleben dann in der Langzeitarbeitslosigkeit so zu stellen, dass sie ihren Lebensstandard halten können. Wenn man das schon nicht tut, müssen wenigstens die Regelsätze, die Regelbedingungen Bildungsbedarfe, wie sie heute heißen, erhöht werden, ganz besonders bei den Kindern. Am 1. Januar 2017 sind die Regelbedarfe erhöht worden, aber für die unter 6-jährigen Kinder ist die Erhöhung 0 Euro. Und das heißt, die Bundesregierung legt einen dicken Bericht vor, wo auch über Kinderarmut übrigens sehr viel drinsteht. Gleichzeitig tut sie aber nichts, um diese Kinderarmut zu bekämpfen. Und wenn dann zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss jetzt dort gesetzlich anders geregelt worden ist durch die Große Koalition und ab 1. Juli dieses Jahres dann auch viele alleinerziehende Mütter im Hartz-IV-Bezug durch den Staat den Unterhaltsvorschuss beispielsweise länger bekommen, weil er entfristet worden ist und eben auch Kinder über 12 Jahre ihn bekommen, nicht wie bisher diese Begrenzung, die dann wegfällt. Ja, das nützt denjenigen nichts, die bei Hartz-IV eben dann diesen Unterhaltsvorschuss des Staates angerechnet bekommen auf ihre Transferleistung. Und das heißt, so bekämpft man jedenfalls die Kinder- und die Familienarmut nicht, sondern dazu muss man andere Maßnahmen ergreifen. Und das tut die Bundesregierung nicht. Sie fördert durch ihre Steuerpolitik den Reichtum, aber Reichtumsförderung ist keine Armutsbekämpfung.
Und auch der Armutsbericht der Bundesregierung ist kein Mittel zur Armutsbekämpfung. Dafür ist er nämlich viel zu unkritisch, sagt Christoph Butterwegge. Er ist ehemaliger Bundespräsidentschaftskandidat der Linken und forscht seit Jahren zum Thema Armut. Aktuell hat er ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt Nur Armut. Vielen Dank für das Gespräch.